Promovieren mit Behinderung oder eingeschränkt promovieren und auch eingeschränkt wissenschaftlich arbeiten, eingeschränkt in der Wissenschaft sein. Tina Paciak bzw. Dr. Tina Paciak teilt ihre Promotionsreise und ihre Erfahrungen und Einsichten über das wissenschaftliche Arbeiten mit multipler Sklerose und sie zeigt, wie sie es geschafft hat, trotz der zunehmenden Einschränkungen ihre Dissertation erfolgreich abzuschließen. Ich finde das total spannend und das, ja, das ist so ein Einblick von innen sozusagen. Und ich bin auch mächtig froh und mächtig stolz, dass Tina das geschafft hat. Und ja, hör mal rein in diese Episode. Herzlich willkommen zum Coaching-Zone-Podcast, dem Podcast für alle, die irgendwas mit dem Thema Promotion zu tun haben, die promovieren, die Promovierende betreuen. Und hier erfährst du viele hilfreiche Dinge, wie du dein Projekt Zeit-, Selbst- und Schreibmanagement besser oder gut gestalten kannst. Und hier bekommst du wirklich praxisnahe Tipps und Impulse. Und wenn du mehr wissen möchtest, dann abonniere diesen Podcast. Es geht über die Blöcke von Spotify. Und schau einfach nochmal auf dem Coaching-Zone-Blog vorbei, beziehungsweise abonniere den Newsletter. Da bist du eigentlich immer auf dem Laufenden, was deine Promotion, deine Dissertation oder deine Pläne in der Wissenschaft angeht. So, und jetzt geht's los. Herzlich willkommen, Frau Dr. Tina Paciak. Das bist du ja jetzt. Du hast deine Urkunde erhalten oder du hast in Belgien promoviert. Hast du auch so eine Urkunde bekommen oder wie macht man das in Belgien?
Genau, also dann 2 Monate später habe ich jetzt ein Diploma bekommen.
Diploma, okay.
Was quasi die Urkunde ist.
Und hast dir gleich ein Türschild bestellt?
Nee, das noch nicht.
Noch nicht, okay. Ich würde gerne heute mit dir über das Thema Promovieren mit Einschränkungen. Kann man sagen, dass ich habe die ganze Zeit gestern Abend überlegt, sagt man eigentlich mit Einschränkungen, sagt man mit Behinderung, sagt man mit beeinträchtigt, das sagt die Sonja ja bei uns in Fokus Promotion, beeinträchtigt promovieren. Wie würdest du das bezeichnen?
Also ich habe gar kein Problem mit dem Begriff Behinderung, weil das letztendlich der richtige Term ist, aber das ist auch von Person zu Person unterschiedlich, wie sie gerne genannt werden möchte. Also ich habe kein Problem mit Behinderung zu sagen, weil ich bin auf jeden Fall behindert im Leben oder ich werde behindert, sagen wir mal so, durch die Krankheit und die Umstände. Deswegen ist Behinderung für mich okay.
Magst du kurz erzählen, also erstmal vielleicht über deine Behinderung, Einschränkung, aber auch wie du so dann zur Promotion gekommen bist? Bist du schon behindert worden, als du angefangen hast zu promovieren?
Also ich habe MS und zwar schon seit 2008, also schon eine ganze Weile inzwischen, schon im 17., 18. Jahr. Und ich habe offiziell die Promotion begonnen im Januar 2020, mit Beginn von Corona. Das heißt, da war ich schon krank, aber noch nicht so behindert, wie es jetzt am Ende der Promotion ist. Als ich begonnen habe, hatte ich schon so leichte Einschränkungen, was das Gehen betrifft. Ich konnte nicht mehr als 3 Kilometer oder sowas laufen, aber ansonsten ging es mir eigentlich noch gut. Und deswegen habe ich mich auch getraut, dann die Promotion zu starten. Weil ich dachte, wird schon irgendwie. Und weil ich auch Unterstützung hatte vom Team hier in Belgien und von meinem Ehemann. Dass sich die Krankheit dann so schnell schlechter entwickelt, das konnte ich am Anfang noch nicht wissen. Deswegen hat es vielleicht auch, deswegen auch noch ein Jahr länger gedauert. Also 5 Jahre habe ich promoviert. Und jetzt am Ende bin ich schon ziemlich, wie ich sagen würde, behindert oder eingeschränkt in meinem Leben.
Und du hast auch über das Thema deiner Einschränkung, also hast über MS promoviert, oder?
Über die Harmonisierung von Registerdaten, international gesehen, im Thema Multiple Sklerose,
ja. Ah ja, also nicht über das Thema selbst, sondern, also nicht über die Behinderung selbst, sondern über Daten zur Zählung der Fälle, sag ich mal. Was denkst du, wie hat dich das von anderen Promovierenden unterschieden? Hast du das so selbst erlebt? Hast du gedacht, oh, ich frage deswegen, weil ich habe ja promoviert mit Kind. Und ich habe auch so eine Art, naja, bin auch behindert worden sozusagen. Und habe halt immer so gedacht, oh, die anderen, die können irgendwie voll durchziehen und ich muss morgens aufstehen, Kindergarten und solche Sachen. Hast du sowas in der Art auch gedacht?
Ja, auf jeden Fall. Also je schlimmer es mit mir wurde, wir sind also vor 3 Jahren nach Belgien gezogen, also mitten in der Promotion in der offiziellen Zeit. Und da konnte ich noch laufen. Dann kam der Gehstock irgendwann, dann der Rollator und jetzt ist es der Rollstuhl. Und das selber auch zu spüren, dass man immer schlechter wurde. Und ich habe schon häufiger gedacht. Man denkt schon immer, dass es ein bisschen unfair ist, weil es doch andere Bedingungen sind. Auch wenn mich das meine Kolleginnen nie haben spüren lassen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie denken, oh, sie will immer eine Extrawurst oder sowas. Mhm. Aber es ist schon so, dass man denkt, ah ja, ihr könnt auf die Konferenz fahren. Ja, ihr könnt noch einen Tag dranhängen, um noch euch Barcelona anzugucken oder sowas. Aber das geht bei mir alles nicht mehr. Ich kann nicht mehr auf Konferenzen fliegen oder fahren. Ich muss immer überlegen, wenn es irgendwo hingeht, abends noch schnell was trinken, ist es denn zugänglich und ist da eine Behindertentoilette? Und also die ganze Logistik dahinter, das macht einfach das Leben so ein bisschen schwerer oder ein bisschen doll. Und das wirkt sich natürlich auf das gesamte Gemüt aus. Also wenn man einfach weiß, man ist einfach anders. Man hat einfach ein anderes Leben. Man ist schneller müde. Man kann nicht überall hin. Man arbeitet langsamer, weil man sich nicht gut konzentrieren kann. Also das ist einfach so dieses, man denkt, ah ja, ich bin nicht der 0815 Promotionsstudent. Obwohl ich denke, dass jeder irgendein Problem hat. Also ich glaube, den perfekten, ich habe gar keine Probleme, Doktoranden gibt es nicht. Aber ich habe schon gedacht, ja.
Ja, war dir schon bewusst, diese Einschränkung. Sag mal, mit Belgien jetzt, du bist in Deutschland angefangen zu promovieren und bist nach Belgien gegangen. Vorher warst du in Göttingen oder irgendwo so in der, ne?
Genau.
Warum bist du dann nach Belgien gegangen oder ihr seid als Ehepaar nach Belgien gegangen, ne?
Genau. Das war der ausschlaggebende Punkt. Also von meiner Promotionsbetreuerin hier in Belgien wurde ich schon sehr früh gefragt, ob ich da den Doktor machen möchte. Eigentlich schon vor 2020. Ich habe sie 2017, glaube ich, kennengelernt. Und da war ich aber immer noch so, weil ich die Krankheit schon im Hinterkopf hatte, dass ich gesagt habe, nee, ich mache das. Ich traue mir das nicht zu, allein nach Belgien zu gehen, weil ich nicht weiß, wie komme ich da klar und so weit weg von der Familie. Aber dann hat es sich angeboten, oder dann habe ich begonnen, eigentlich ein so ein Joint PhD, ich weiß es nicht, wie man es auf Deutsch sagt, zwischen Göttingen und Belgien, also Hasselt, wo ich promoviert habe, zu Beginn. Deswegen ist der offizielle Anfang 2020, Januar, und habe in Göttingen offiziell angefangen, die ersten 2 Jahre zu promovieren. Aber da war es dann doch noch ein bisschen schwieriger, weil die eigentliche Hauptdoktormutter hier in Belgien saß und man da doch die Alltagsarbeit hatte. Also da war Promotion ein bisschen im Hintergrund. Und dann haben wir entschlossen, nach Belgien zu gehen, weil mein Mann hier auch eine Promotionsstelle bekommen hat, in der gleichen Gruppe sogar. Weil das meine Bedingung eigentlich war, dass wir halt nah beieinander sind. Und darum sind wir dann im September 21 nach Belgien gezogen und dann konnte ich mich wirklich 100% auf die Promotion konzentrieren.
Ja. Und war das dann immer noch eine duale Promotion eigentlich?
Nee, ich habe mich dann dagegen entschieden, weil es für mich einfach zu schwierig war, dann noch zwei Standorte zu bedienen.
Ja. Wie ist denn das, wenn man gleichzeitig mit seinem Mann am gleichen Ort bei der gleichen Promotionsbetreuerin promoviert?
Ja, in unserem Fall sehr gut.
Ja, habt euch gut ergänzt, ne? Oder gut unterstützt auch gegenseitig.
Ja, wir sind ein sehr gutes Team. Wir sind ein Jahr vor Corona zusammengekommen und haben ein Jahr später, dann 2 Wochen vom ersten Lockdown, geheiratet. Da wussten wir es noch nicht, aber und dann waren wir quasi direkt 24 Stunden, 7 Tage die Woche zusammen.
Ja.
Also auch schon im Homeoffice, wie man so sagte.
Und seid immer noch verheiratet.
Das sind Zeichen. Immer noch gut, glücklich verheiratet, das stimmt.
Ja, schön. Jetzt hast du erzählt, dass deine Krankheit weiß nicht, schlimmer, oh, es hört sich so schrecklich an, immer, ja doch, ja, ist ja so, ne, oder? Ich weiß es nicht genau, kannst du auch gerne anders bezeichnen. Also es ist auf jeden Fall, hat sich gesteigert, die Einschränkung auch durch die Krankheit. Wie hast du das so im Verlauf der Dissertation erlebt? Ich glaube, am Anfang hast du ja noch, warst du ja noch sehr positiv eingestimmt, ne, oder?
Ja, also vielleicht ist die Promotion, was das angeht, sowieso ein bisschen anders, weil sie eben in der Corona-Zeit gestartet ist. Das heißt, die ersten 2 Jahre war sowieso nichts mit externen Konferenzen und draußen sein. Da war alles online. Das war für mich also schon damals perfekt. Da war ich so froh eigentlich drum, weil alle mussten zu Hause bleiben. Die ganzen Konferenzen waren online. Das war für mich zugänglich, wie man so schön sagt. Und darum habe ich das wahrscheinlich von Anfang an als eher angenehm wahrgenommen, weil ich dachte, ah ja, schön, ich kann einfach zu Hause bleiben und meine Konferenzen, also mein normales Doktorleben führen, online. Dann ist es natürlich dann schnell wieder zurückgewechselt zu Face-to-Face, wie man so mal schön sagt. Und dann habe ich wirklich gemerkt, ah ja, jetzt kann ich nicht mehr überall teilnehmen. Also jetzt mal unabhängig von anderen Einschränkungen, aber bei Konferenzen fiel mir das am gröbsten auf, dass ich dann plötzlich merkte, ah ja, ich kann nicht mehr nach Italien fliegen und nach sonst wo, was ich sonst online natürlich viel einfacher machen konnte, dann an den Konferenzen teilnehmen. Und dann merkt man natürlich auch, dass man Konferenzbeiträge einfach nicht mehr einreicht, weil man weiß, man kann eh nicht hinfahren, um ein Poster zu präsentieren oder einen Vortrag zu halten, was natürlich für die wissenschaftliche Karriere und auch dann für die These an sich nachteilig ist. Und das hat mich schon sehr geärgert. Unabhängig jetzt von den körperlichen, den ganzen Problemen, die damit zusammenhängen. Aber wirklich das, also das ist ein Punkt, der mich wirklich doll geärgert hat, dass ich einfach nicht mehr so am wissenschaftlichen Leben teilnehmen kann.
Bist du jetzt, aber als jetzt Corona vorbei war, dann bist du auch wieder ins Institut gegangen, oder? Hast du dann die ganze Zeit zu Hause promoviert?
Also, nee, also in Göttingen, das waren die ersten, also Anfang 20, bis September 21. Ich war nie wieder dann in Göttingen im Institut und bin dann nach Belgien gezogen. Und hier machen wir es grundsätzlich so, dass wir nur einmal pro Woche alle zusammenkommen. Also die gesamte Gruppe. Also es ist hauptsächlich Homeoffice mit einem Tag verpflichtend im Büro. Aber ich bin auch sonst häufiger mal im Büro, weil wir wohnen relativ nah am Campus, um Lehre zu geben oder Workshops zu machen. Also wenn mein Mann Zeit hat, weil der muss mich immer fahren, das ist natürlich dann die Bedingung, weil ich noch kein umgebautes Auto habe, dann bin ich auch gern auf dem Campus, um so ein bisschen das Leben noch mitzukriegen.
Als wir kennen uns ja von Projektpromotion, von Fokuspromotion. Du hast mal irgendwann gesagt, wenn ich das jetzt nicht fertig kriege, also du hast ja zum Schluss, also ne, so ich finde 5 Jahre ja gar nicht lang, ne? Aber zum Schluss hast du irgendwie sowas gesagt, also wenn ich das jetzt nicht fertig bekomme, bekomme ich es nie fertig. Das war krankheitsbedingt, oder?
Ja. Ja, weil ich einfach erwartet habe, so schlecht wie das geworden ist über die letzten 2, 3 Jahre, dass es halt noch schlechter wird, jetzt in 25. Mhm. Deswegen habe ich mir wirklich die harte Deadline von Dezember 24 gesetzt, die ich dann ja auch geschafft habe. Vielleicht war das auch für mich nötig, um wirklich fertig zu werden, unabhängig von der Finanzierung. Ja, also ich habe einfach gefühlt, dass gerade das letzte Jahr, das ist natürlich super anstrengend. Das ist auch super schön. Also ich fand das letzte Jahr auch super schön irgendwie, dass man sich wirklich fokussiert ans Schreiben gesetzt hat, dass man wusste, man arbeitet aufs Ende hin. Und die ganze Geschichte, die man in seiner These hat, ergibt Sinn von vorne bis hinten. Man ist ja auch stolz dann drauf, dass man dann so am Ende so ein dickes Buch hat. Deswegen fand ich es schön, aber es war halt auch stressig. Gerade die letzten Monate mit jeden Tag arbeiten, auch am Wochenende und sowas, das ist natürlich dann für mich nicht gut. Und ich hatte für mich auch geplant, weil ich ein Jahr schon, ich war in 21, war ich, oder 22, ich weiß gerade nicht, 22, war ich auf Reha. Da konnte ich das noch tun, da musste ich aber auch schon nebenbei arbeiten, also für die Doktorarbeit natürlich immer weiterarbeiten. Das heißt, man konnte sich nie 100% drauf konzentrieren. Und ich habe mir echt gesagt, dass ich jetzt fertig werden möchte, 24, um dann im 25 mich ein bisschen mehr auf mich selbst zu konzentrieren, nur noch halbtags zu arbeiten, die Reha wieder anzugehen und einfach, ja, mir wieder ein bisschen mehr Zeit zu geben und dem Körper auch Zeit zu geben, sich ein bisschen mehr wieder ausgesund sein oder gesund werden, wie auch immer. Werde ich nicht, aber zu konzentrieren und dann nicht mehr 100% in die Arbeit stecken zu müssen.
Ja. Glaubst du, dass sowas wie die Promotion die Krankheit auch begünstigt, also den Fortschritt der Krankheit? Hast du da das Gefühl gehabt?
Eigentlich nicht. Also ich glaube nicht. Ich glaube, das kam wirklich vom Körper selbst. Die Promotion hat mir gerade im letzten Jahr vor allem mental sehr geholfen. Also es ist nicht nur die Krankheit, die mich den ganzen Tag belastet, sondern auch die ganze geopolitische Lage in der Welt. Und die Promotion hat mich dadurch abgelenkt. Also es war schon so, dass es für mich eher so ein Zufluchtsort war, weil ich Purpose hatte, also ein Ziel hatte oder so im Alltag, dass ich jeden Tag wusste, was mache ich, das. Ja.
Dass du da nicht über andere Sachen nachgedacht hast. Auch.
Ja.
Du hattest, ich will noch mal ganz kurz zu den Bedingungen, die du hattest an deinem Institut. Die Promotionsbetreuerin, die wusste ja auch, worauf sie sich einlässt. Ne? Welche Bedingungen haben dir geholfen? Also ich denke jetzt auch so ein bisschen so in Richtung, weil wir den Podcast ja auch für andere machen, was also auch für Betreuende, also ne, eigentlich, die wissen das ja auch nicht, was hilft. Was würdest du sagen, was hilfreich ist?
Also noch wichtiger als die allgemeine Zugänglichkeit, also dass man in das Büro kommt, das war am Anfang auch ein bisschen schwierig, ein Büro zu finden, wo ich wirklich einfach hin kann, ist vor allem das Team an sich, dass alle informiert sind, dass alle ein Verständnis haben auch davon, grob. Nicht im Detail, aber so grob ein Verständnis haben von der Krankheit, von der persönlichen, weil es ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber von der persönlichen Einschränkung und was man eventuell braucht vom Team. Aber bei der Betreuung war es vor allem wichtig, und das hat sie auch selber alleine gemacht, also ich habe da sehr viel Glück gehabt, viel zu kommunizieren. Also sie hat mich auch gefragt, was brauchst du, was möchtest du anders haben? Oder wenn ich dann irgendwie gesagt habe, nee, ich kann das heute nicht machen, ich habe da keinen Kopf für oder ich bin müde oder was auch immer, dann gab es da auch Verständnis nur für. Also es war jetzt nicht so, dass sie dann gesagt hat, mein Gott, jetzt stell dich nicht so an. Also ich hatte da sehr viel Glück gehabt. Also ich glaube, Kommunikation, dass man da auch nicht Angst hat, das Thema anzusprechen. Weil ich glaube, viele sagen dann, oh, da rede ich lieber nicht drüber, das ist privat und so. Kann natürlich auch sein, dass derjenige, der das hat, möchte da vielleicht auch gar nicht drüber reden. Das ist dann auch wieder eine eigene Entscheidung. Aber die Promotionsbetreuung darf auch keine Angst haben, das anzusprechen. Also was man fordert oder was man gern hätte, dass man diesen Raum einfach kriegt, dass man nicht selber immer hingehen muss, weil man muss schon so viel für viele Sachen betteln gehen. Also so kommt es mir oft vor, dass man fragt, ah, wie zugänglich ist es denn? Ach ja, haben Sie da einen Parkplatz? Man muss ständig fragen. Und wenn man dann noch bei der Promotionsbetreuung das Gefühl hätte, man muss sich anmelden und sagen, ah, Entschuldigung, ich würde gerne mal über meine Symptome reden, wie das meine Arbeit betrifft, dann fühlt man sich nicht gut, glaube ich. Und ich glaube, das ist wichtig, dass die Promotionsbetreuung da auch proaktiv ist.
Ja, das ist jetzt ja auch bei einer Krankheit, also sage ich mal, die nicht startet, also ne, bei dir verändert sich das, hat sich das ja auch verändert. Ne? Es gibt ja auch, sage ich mal, Einschränkungen, die vielleicht immer gleich bleiben, die nicht stärker oder schwächer werden. Kennst du eigentlich andere Leute, die auch unter den Bedingungen promoviert haben wie du? Gibt's irgendwie Promovierenden weit irgendwie auch so eine Verein, so eine Community oder?
Nee. Also jetzt durch Fokus Promotion habe ich dann natürlich ein paar kennengelernt, die auch Einschränkungen haben, auch die gleiche Krankheit haben. Aber das kriegt man dann so nebenbei mit. Aber dann ist es grundsätzlich, finde ich, der Austausch mit anderen, jetzt in meinem Fall MS-Patientinnen, angenehm in den meisten Fällen. Nicht, wenn das natürlich MS-Patientinnen sind, die noch so gar keine Einschränkungen haben und sagen, oh ja, ich habe MS, aber ich merke sie eigentlich gar nicht. Das ist dann natürlich, da kann ich mich nicht mehr mit identifizieren. Aber es ist grundsätzlich schön, sich mit anderen auszutauschen und dann natürlich noch schöner, sich mit anderen auszutauschen, die gleiche Krankheit haben und die auch promovieren. Wenn man dann wirklich so High Five digital sich gegeben hat, weil man sich sofort versteht, man braucht nicht viel erklären. Also man weiß halt einfach, wenn jemand sagt, ich bin müde, dann weiß man sofort, ah ja, ist nicht das normale müde, was man früher kannte, so ich muss Mittagsschlaf machen müde, sondern das ist ein anderes müde. Deswegen, ich kenne nur ein paar aus Fokus Promotion, aber sonst gibt es kein offizielles Netzwerk oder wüsste ich zumindest nicht von.
Ja, wäre eigentlich auch mal interessant, ne? Ich glaube nämlich, also ich weiß ja nicht, aber wenn man mit Leuten tiefer spricht, und da meine ich jetzt nicht nur die Promovierenden von Fokus Promotion, wenn man Promovierende kennenlernt, dann erfährt man schon auch mehr, also dass die Einschränkungen haben, und das ist aber was, was man vielleicht so gar nicht so mitkriegt, ne? Also so das, ja, müssen. Ich finde es auch nochmal interessant mit der Kommunikation. Ich hatte ja auch gedacht, ja, ich mache jetzt mit der Tina einen Podcast, aber ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, was darf ich jetzt sagen, was darf ich jetzt fragen, und gut, dass wir haben jetzt vorher da auch schon drüber gesprochen, aber ich kann mir auch schon vorstellen, dass das so, dass man da vielleicht den Umgang nicht so mit hat, ne? Gerade wenn das so sichtbar, also überhaupt generell, wenn das so sichtbare Einschränkungen sind, ne?
Ja, also das ist grundsätzlich nicht nur ein Betreuungsproblem, das ist ein menschliches Problem, weil Behinderung einfach immer noch sehr stigmatisiert und am besten im Hintergrund und nicht in der Öffentlichkeit stattfindet. Und sobald man mit Behinderung oder mit behinderten Menschen dann in Kontakt kommt, ist man sofort, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen?
Immer mal so, als wäre das nicht, ne? So,
genau, so, oder so sowas wie, ich sehe deinen Rollstuhl gar nicht, du bist ja, also, wo ich denke, doch, also der gehört ja zu mir und der betrifft mich. Aber es gibt die eine Seite und die andere Seite. Die eine Seite ist, die einfach super neugierig ist und fragt, so fremde Menschen, das finde ich ganz schlimm. Also ich finde ganz schlimm, wenn irgendeine Dame auf dem Weg begegnet und sie dann sagt, ach, was haben Sie denn? Wo ich dann denke, Entschuldigung. Ja. Das ist was ganz anderes. Da bin ich auch gegen Kommunikation, weil ich dann denke, das geht sie ja gar nichts an, und es hilft ihnen ja nicht, wenn sie jetzt wissen, was ich für eine Krankheit habe. Also das ist da kein Mehrwert für mich oder für sie. Ja. Aber bei der Betreuung, also wenn man ein gutes Verhältnis hat, also das kommt natürlich auf das Verhältnis auch drauf an. Mhm. Wenn das Verhältnis schon schwierig ist oder distanziert ist, dann hätte ich, glaube ich, auch nicht so Lust, mich zu öffnen, was meine Symptome oder meine Gefühlslage angeht. Ja. War jetzt in meinem Fall überhaupt nicht so. Es war ein sehr freundschaftliches Verhältnis und ein sehr nahes Verhältnis. Wir sind aber auch nur 3 Jahre auseinander. Ich glaube, das macht auch noch einen Unterschied, wenn man wirklich nah beieinander ist, auch vom Alter. Deswegen hatte ich da nie Probleme, drüber zu sprechen. Aber sie hat auch immer wieder rückgekoppelt, ist das okay, wenn ich das frage? Oder du musst doch nicht antworten. Also sie war da sehr vorsichtig auch, aber nicht so unangenehm vorsichtig, dass ich da auch das Gefühl hatte, okay, sie will es gar nicht wissen, sie fragt nur aus Höflichkeit. Das gibt es natürlich auch. Aber das war jetzt nicht so in meinem Fall.
Ja, sie war aber auch daran interessiert, dass du fertig wirst, ne?
Ja, sie war grundsätzlich sehr interessiert an meinem Leben. Sie war daran interessiert, dass ich fertig werde, aber nicht mit allen Mitteln. Also ich habe dann, wie gesagt, Ende 2024 möchte ich fertig sein, und das ist meine Grenze. Aber sie hat jetzt nicht gesagt, oh, du musst fertig werden. Da überhaupt nicht. Den Druck habe ich mir selber gemacht. Aber sie hat es natürlich sehr gefreut, dass ich am Ende, also dass ich fertig geworden bin, weil das ja mein Ziel war und ihr Ziel war. Und das mit all den Herausforderungen, die dann doch geklappt hat, da waren wir alle stolz.
Ja, ich habe die Fotos gesehen von deiner Disputation. Das war ein sehr, da war ich auch ein bisschen stolz. ich will noch mal kurz, wie geht es denn jetzt weiter bei dir? Du bist so promoviert. Und jetzt?
Ja, das ist, ich glaube, das ist auch ein Problem meiner Krankheit, dass es nicht klar ist. Also ich sehe jetzt nicht meinen 5-Jahres-Plan vor mir, weil ich den sowieso nicht machen kann. Wenn ich jetzt zurückblicke in die letzten 5 Jahre, was sich da alles verändert hat, das kann in den nächsten 5 Jahren genauso weitergehen, dass ich gar nicht mehr arbeiten kann, vielleicht in einem Jahr. Deswegen traue ich mich da auch gar nicht weit zu denken. Deswegen für mich, was für andere absolut prekär ist und nicht gewollt ist, was ich auch verstehe, aber ich finde für mich derzeit die Lösung, so 1-Jahres-Verträge irgendwo zu kriegen, ist für mich noch perfekt. Weil ich dann weiß, okay, auf 1 Jahr gesehen ist es das jetzt erstmal mein Plan, und dann schauen wir weiter. Jetzt werde ich erstmal, also hoffentlich bis Juni habe ich noch einen Vertrag. Das ist ja, wie gesagt, immer schwierig. Und dann kriege ich noch hoffentlich 1 Jahr Verlängerung für 50%. Also 100% ist für mich gar nicht mehr machbar. Also nicht nur von der Krankheit, auch alles, was damit zusammenhängt, Arzttermine und Physiotherapietermine. Also das geht einfach alles gar nicht. Und ich fokussiere mich jetzt auf Lehre weiterhin. Also ich bleibe erstmal noch an der, oder würde gerne noch bleiben an der Uni, wo ich promoviert habe, weil ich mich da wohlfühle. Mhm. Und mein Mann da auch noch ist. Bis zum Ende des Jahres wird er auch fertig, also bis September. Möchte
du
auch.
Bist vorher fertig geworden, vor deinem Mann fertig geworden?
Ja, ich habe ja auch früher angefangen. Also
Ach so,
er hat wirklich erst im Oktober 21 angefangen.
Ah ja.
Aber er hat auch jetzt schon für September einen Termin und
na,
zur Promotion
cool.
oder zur Verteidigung. Und
das musst
danach.
Du ihn dann auch noch durchziehen.
Ja, aber danach wissen wir auch nicht, wie es weitergeht. Also er guckt jetzt auch in verschiedene Richtungen, Postdocs und hier in Hasselt an der Universität, aber auch an anderen Universitäten. Und dann mischt sich das Kartendeck wieder komplett neu, weil jetzt war es ideal, wir haben in der gleichen Gruppe gearbeitet, wir konnten zusammen zur Arbeit fahren mit dem Auto, er konnte mich schnell hinbringen und so, weil wir wirklich nur 5 Minuten entfernt wohnen. Das war alles kein Problem. Wenn er jetzt aber woanders arbeiten würde, dann müssten wir wieder ganz neu gucken, was für mich gut ist, was für uns beide gut ist. Vielleicht finde ich auch dann einen ganz anderen Job, der nur Remote Work macht, komplett woanders. Also ideal gesehen, wenn ich nicht krank wäre, wäre ich auch gerne in die Richtung Professorin gegangen. Aber ich glaube, das hat halt nicht viel Zukunft, wenn ich einfach weiß, dass es mit mir wahrscheinlich nicht, dass ich nicht mehr lange arbeiten werden kann. Aber das wäre für mich auch interessant gewesen. Aber so muss man wirklich nicht von Tag zu Tag, das ist ein bisschen sehr kurz bei Arbeitsverhältnissen, aber ich denke mal so im Jahr.
Wie sind denn eigentlich die Verhältnisse in Belgien? Wir haben ja hier in Deutschland das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Wie ist denn die akademische Lage dort?
Ich weiß gar nicht, ob es hier offiziell sowas auch gibt. Also wüsste ich jetzt jedenfalls nicht von. Ich glaube aber, dass es irgendwie auch solche Regelungen gibt, dass man nicht ewig lang irgendwie hier arbeiten kann, aber es ist anders. Also hier ist ja schon die gesamte Promotion anders. Also hier promoviert man meistens über ein Stipendium. Das heißt, 4 Jahre kriegt man Vollzeit finanziert. Und das ist natürlich schon ein super Vorteil gegenüber Deutschland. Und man darf sich dann auch wirklich auf die Promotion konzentrieren. Natürlich kann man nie 100% gerade in den ersten Jahren dran arbeiten. Das ist immer Projektarbeit noch dann, aber das ist schon anders, als ich es zumindest so selbst erlebt habe in Deutschland. Und danach ist man dann, wenn man an der Uni bleibt, Postdoc. Und dann gibt es unterschiedliche Statuten, dass man wirklich Postdoc wird. Dann hat man andere Verantwortungen. Dann ist man quasi Senior-Forscher. Dann muss man halt promovieren und Studenten anführen und so weiter. Und dann gibt es aber auch nur Forscher danach, wo man weniger Verantwortung hat. Also das ist so, und das bin ich derzeit. Ich bin offiziell kein Postdoc, sondern nur normaler Forscher oder Forscherin, dass ich normal Lehre machen kann, Studenten ein bisschen Bachelorarbeiten, Masterarbeiten betreuen, sowas. Aber ohne die Verantwortung, also Postdoc geht halt schnell in die Richtung, oder soll, die meisten wollen das ja, in die Richtung Tenure Track. Ich glaube, das ist in Deutschland ja ähnlich. Und das ist ja bei mir dann was anderes. In die Richtung will dann auch mein Mann eher gehen. Aber ob das alles so klappt, weiß man ja nicht.
Und du planst von Jahr zu Jahr und ihr müsst dann halt auch gucken, ne?
Ja, ja, die Einschränkungen betreffen also letztendlich nicht nur mich, sondern auch meinen Mann. Also er kann auch nicht komplett frei entscheiden, was er arbeitet oder wo er arbeitet. Was arbeitet schon, aber nicht wo er arbeitet. Wir müssen uns da immer absprechen, dass, weil ich kann halt nicht alleine sein, also ich kann schon alleine sein, aber ich kann nicht, dann würde ich nur zu Hause bleiben können, weil ich nicht woanders alleine hin kann.
Ja, ja. Sag so zum Schluss nochmal, hast du vielleicht irgendwie so, vielleicht haben wir, ich glaube, dass wir da auch schon irgendwie drüber gesprochen haben, aber jetzt, weil uns ja auch so Leute zugehört haben, die entweder eingeschränkte Personen betreuen oder aber auch eingeschränkte Personen, die promovieren. Hast du so drei Tipps, was so, die du so zum Schluss raushauen kannst oder die du vielleicht wiederholen oder zusammenfassen kannst?
Ich versuche es mal.
Ja.
Also der erste, der mir jetzt einfällt, den ich auch schon gesagt habe, ist Kommunikation.
Ja.
Und zwar von beiden Seiten. Also sowohl, dass die Betreuung proaktiv auf den auf den Promovierenden zugeht mit Einschränkungen. Wenn sie, das kann ja all, das können ja alle möglichen Einschränkungen sein. Man kann ja auch einfach so merken, dass jemand mental Probleme hat oder sowas. Also keine Angst haben, etwas anzusprechen. Aber die Kommunikation auch vom Doktoranden, Doktorandin aus. Also keine Angst haben, Sachen anzusprechen, also auch keine Angst haben zu fragen, keine Angst haben, den Raum zu nehmen, den man braucht, also auch zu sagen und sich nicht zu entschuldigen dafür, also nicht zu sagen, ah, Entschuldigung, ich bin so langsam, weil mein Kopf funktioniert nicht richtig, weil man ist krank, man kann da ja nichts für. Mhm. Einfach nur klar zu benennen, was die Probleme sind und was man dafür gern hätte von der Betreuung oder dass man halt sagt, ja, ich kann halt nicht 100% an der Arbeit, an der Dissertation arbeiten, sondern nur 85% pro Woche, weil ich Mittagsschlaf machen muss oder so. Also man darf da keine Angst vor haben, es anzusprechen. Sowohl die Betreuung als auch der, diejenige Person, welche. Ich denke, das ist so das Wichtigste. Und das ist eigentlich ja schon ein, zwei Punkte zusammen. Also dass man, wie gesagt, nicht keine Angst haben muss, soll, Dinge anzusprechen. Also auch zu sagen, ja, ich würde gern teilnehmen, aber ich komme da nicht hin. Ich mache das jetzt auch bei Veranstaltungen, Konferenzen, an denen ich potenziell interessiert wäre, dass ich dann frage, ah ja, wie ist denn die Zugänglichkeit? Kommt man denn da hin mit Rollstuhl? Habt ihr eine Behindertentoilette? Und dann kommt immer so ein, oh nee, sorry, haben wir gar nicht dran gedacht. Und dann denke ich mir, ja gut. Das ist aber schade. Aber das versuche ich auch immer zurückzuspiegeln. Ich bin inzwischen, früher war ich da noch zurückhaltender, aber inzwischen bin ich da so genervt von, dass die Leute bei Veranstaltungen überhaupt nicht daran denken, dass es Leute gibt, die eventuell Einschränkungen haben, körperlich, welcher Art auch immer, oder schlecht sehen, schlecht hören, was weiß ich. Dass sie da so überhaupt nicht dran denken und dann immer so, ja, wir haben sonst gar keinen mit Rollstuhl und so. Ja, natürlich nicht. Wenn man eine Veranstaltung in einem alten Schloss macht, wo nur Treppen sind, da wird sich keiner hintrauen mit einem Rollstuhl. Wir sind ja auch nicht doof. Ja. Also, wir melden uns dann.
Ja, und wahrscheinlich auch mit einer Sehbehinderung und mit einer Hörbehinderung. Ne? So, da. Ja, und was mir gerade auch noch einfällt, es geht ja auch so um Barrierefreiheit von Lehrmaterialien und Webseiten. Ne? So, das sind ja vielleicht, also auch noch, kommt ja auch noch dazu, woran wir alles denken müssen.
Ja, ja, also das ist ja sowieso nochmal ein Thema für sich, Barrierefreiheit, weil das verbinden sofort Leute damit, ah ja, da darf keine Treppe sein, weil ein Rollstuhl kommt. Aber das betrifft natürlich je nach Krankheit so viele Aspekte, wie Textgrößen, wie Vorlesetext. Man sieht es ja auch bei den Studierenden in den Examen, die man so betreut oder die man beobachtet, wie auch immer Aufsicht hat, dass es da immer mehr Studenten, Studierende gibt, die ja die Vorleselaptop brauchen, die durch Autismus bestimmte Positionen im Raum nur haben dürfen und so. Also es gibt einfach so viele Sachen, auf die man achten muss. Und bei Studierenden ist das immer noch so, ja, kriegen wir eingerichtet. Aber sobald man dann fertig studiert hat, ist es so nach dem Motto so, ja gut, kann ja keiner behindert sein, der jetzt einen Doktor hat. Oder andersrum, ja. Und dann ist es so, dass die denken, ja gut, bei der Konferenz sind ja nur gesunde Menschen, weil anders wären sie ja nicht da. Aber Behinderte arbeiten ja nicht. Also das ist so gesellschaftlich und so kommt da noch ein richtiger Rattenschwanz. Aber Barrierefreiheit, deswegen muss man das ansprechen, was einen selbst betrifft. Dass die Leute da einfach ein Bewusstsein für kriegen. Weil die meisten ist es wirklich, die meinen es nicht böse, aber denen ist es einfach nicht bewusst. Und je häufiger man dann das anspricht, und ich versuche es wirklich jedes Mal zu sagen, kann ich da mit dem Rollstuhl hin, gibt es da eine Treppe, gibt es da, dass die Leute einfach drüber nachdenken. Das ist so
also machst du das jetzt schon so ein bisschen missionarisch dann, also weil also ich würde das auch machen und trotzdem macht dich das nicht sauer, dass das dann, dass die dann sagen, haben wir noch nie drüber nachgedacht?
Ja, natürlich macht mich das sauer. Ja. Ich komme mir auch ehrlich gesagt immer ein bisschen doof vor, wenn ich grundsätzlich immer fragen muss. Also ich habe auch noch die Neigung dann zu sagen, ja Entschuldigung, ich bin im Rollstuhl. Was ja völlig falsch ist. Was völlig falsch ist, weil man muss sich nicht dafür entschuldigen, dass man sich anders fortbewegt als die Norm, was ja an sich auch nicht stimmt, weil so viele Millionen Leute im Rollstuhl sitzen, aber das ist ein ganz anderes Ding. Aber da habe ich den Faden verloren, eine typische. Aber ja, natürlich bin ich da auch genervt von, sauer, traurig, je nach Veranstaltung auch. Ne? Also ich habe auch noch eine zusätzliche Schwierigkeit, sage ich mal, die ist zwar selbst gewählt, aber die ist nun mal da, dass wir vegan sind. Und das ist das Gleiche in Grün, das ist wie Zugänglichkeit, dass man bei jeder Veranstaltung fragen muss, haben Sie denn auch Optionen für Leute, die keine tierischen Produkte essen? Und entweder kommt dann ein, nee, sowas machen wir nicht, oder ein, ja, ja, wir machen was. Und dann am Ende, wenn man bei der Veranstaltung ist, ist es maximal vegetarisch, aber oder ganz vergessen. Das ist genauso.
Ja,
das ist genauso ärgerlich. Ich meine, das ist selbst gewählt, aber es auch aus Beweggründen, die nicht rein persönlich sind. Und das ist genau das Gleiche. Also dann, deswegen eine Grundfrustration hat man sowieso schon bei Veranstaltungen. Aus Erfahrung heraus. Aber ich finde, wenn man nicht für sich einsteht und wenn man nicht Sachen nachfragt, dann können die Leute das auch einfach nicht wissen. Oder dann denken sie halt immer wieder, ja, wir haben ja keine Rollstuhlleute, fragt ja keiner nach, deswegen müssen wir bei Veranstaltungen nicht drauf achten, Hauptsache sieht schön aus. Aber je häufiger man fragt, ich sitze im Rollstuhl, ich möchte gern teilnehmen, überlegen sich was, desto eher wird auch irgendwann drüber nachgedacht in Zukunft, hoffe ich.
Ich hoffe auch, dass die Leute, die diese Episode hören, dass die, da sind wir doch auch schon auf dem Weg, ne? Dass die vielleicht auch drüber nachdenken.
Ja.
Das wäre okay, waren das, sollen wir sagen, das waren 3 Punkte oder hättest du noch einen?
ich habe keine Ahnung.
Wir haben uns ein bisschen festgeredet. Liebe Tina, ich danke dir sehr. Ich wünsche dir alles, alles Gute und du bleibst ja noch in unserem Alumni-Fokus-Promotion und komm immer in unseren Schreibraum, wenn dir danach ist, wenn du ein paar nette Leute treffen möchtest.
Dankeschön, das werde ich machen.
Cool. Das war's auch schon. Danke an Tina, dass du so viele Inhalte, Gedanken, Erlebnisse mit uns geteilt hast. Und danke auch dir fürs Zuhören und dranbleiben. Unterstütz den Podcast, abonniere ihn über die Glocke bei Spotify oder ich weiß nicht, wie es bei Apple Podcast geht, aber lass auch gerne mal ein Like da. Jetzt wünsche ich dir eine gute Woche. Komm gut voran. Bis nächste Woche. Deine Jutta Wergen.